Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Das ist schon eine Hausnummer. Ein Viertel bis ein Drittel des Internet-Traffics sind Pornografie. Und wir fragen in dieser Folge, wie rassistisch sind Pornos eigentlich? Welche Stereotype werden durch Pornos bedient? Und was heißt das für Konsumentinnen und Konsumenten? Habt ihr euch da schon mal Gedanken zu gemacht?
Ehrlich gesagt, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ob mir rassistische Stereotype dabei aufgefallen sind.
Schwarzer Mann mit weißer Frau ist, glaube ich, so das Dominanteste.
Ich glaube schon, dass die Kategorisierung davon allein mir schon mal solche Ideen vorruft, wie das ist jetzt ein Tabu, was sich hier zeigt.
Eine Hypersexualisierung von schwarzen Personen zum Beispiel mit einem großen Geschlechtsteil.
Die werden auf jeden Fall bedient, die Körperschemata. Die asiatischen Frauen sind klein. Die stöhnen in einer Tonhöhe, die ich mir gar nicht vorstellen kann und die ich auch bei normalen asiatischen Personen so nicht gehört habe.
Wir schauen heute etwas deeper, wie rassistisch Pornos, wir Konsumentinnen und die Sexindustrie sind und ob vielleicht auch manche in Pornos bediente Vorlieben okay sind. Zusammen mit Pornoforscherin Madita Ulming, herzlich willkommen in eine Stunde Liebe.
Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Pornos, die bedienen oft Klischees, ja, sei es die unterwürfige, zierliche Asiatin. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwie entdeckt. Wir wollen heute darauf schauen, ob bzw. ab wann Pornos eigentlich rassistisch sind. Madita Ulming aus Göttingen ist eine der wenigen Pornoforschenden in Deutschland und ich habe sie gefragt, lässt sich das sagen, ab wann ein Porno rassistisch ist?
Ich würde sagen, das ist eine komplexe Frage mit vielen Abstufungen, genauso wie bei Medientexten außerhalb des Pornos. Also das ist oft nicht so leicht zu beurteilen, wo ich da die Grenze ziehen würde. Ich würde aber sagen, es gibt Fälle, bei denen es ganz klar ist und andere, bei denen es eher sich in Grauzonen bewegt. Also ein Beispiel, es gab zum Beispiel letztes Jahr einen Film, der hieß I Can't Breathe und hat diesen Titel benutzt, um schwarze Frauen zu zeigen, die an großen Penissen gewirkt haben. Also das war zum Beispiel so ein Beispiel für, da wurde wirklich rassistische Polizeigewalt irgendwie als Gag benutzt für einen Pornofilm. So, das wäre für mich zum Beispiel ein Punkt, wo eine Grenze überschritten wird.
Wo das ganz klar rassistisch ist.
Genau.
Aber es gibt eben die Fälle, wo es schwieriger ist?
Naja, die Frage ist natürlich, ob jede Fetischisierung, also der Porno lebt ja von der Fetischisierung, nicht nur von zum Beispiel schwarzen Männern, sondern auch von
Milfs zum Beispiel,
Lesben,
ja.
Genau, um einfach so ein paar beliebte Kategorien zu nennen. Da ist natürlich auch die Frage, das ist fetischisierend. Jetzt der klassische Lesbenporno zum Beispiel, den kann man ja auch nicht als Repräsentation gelten lassen, auch weil da.
Also für die lesbische Community
keine,
auf jeden Fall nicht, ne?
Genau, also der spricht weder eine lesbische Community an, noch zeigt er in der Regel lesbische Menschen. Trotzdem würde ich den nicht unbedingt als queerfeindlich bezeichnen. Da sind ja auch nochmal Abstufungen dabei. Und wenn ich jetzt aber ein Label habe wie Big Black Cock, dann ist das natürlich fetischisierend. Dann reduziert das Menschen auf körperliche Merkmale auf eine andere Art und Weise, als das mit weißen Körpern zum Beispiel passiert. Und die Frage ist, ist das schon die Grenze zum Rassismus überschritten? Alleine nur in dieser Kategorie, alleine überhaupt in der Benennung von rassifizierten Körpern oder Merkmalen oder nicht? Mhm. Und das finde ich tatsächlich schwierig, insbesondere wenn ich es mit anderen Kategorien vergleiche. Und ich finde, dass ganz viel dann eben auch in dem Marketing zum Beispiel, in den Texten drumherum, darum, wie Filme beschrieben werden, dass ganz oft da drin der Rassismus, auch zum Beispiel rassistische Sprache, drin steckt und weniger in den Bildern selbst, die vielleicht
zum Beispiel,
eigentlich nur was, eine Sexszene zeigen.
Ja, was meinst du, was für Wording sprichst du da an?
Das ist ein N-Wort oder andere Bezeichnungen, das dort also nicht so reguliert war, wie das an anderen Orten der Fall ist, was natürlich auch immer daran liegt, dass allgemein Porno irgendwie so eine Grauzone ist, wo viele dann auch nicht genau hingucken und Dinge länger noch gehen, die in anderen Teilen der Gesellschaft schon nicht mehr akzeptiert sind. Mhm. Ich meine damit aber auch eben zum Beispiel eine Kategorie wie Big Black Cock, also das ist ja erstmal nur eine Bezeichnung, aber wir haben eben nicht die Kategorie Big White Cock oder Small White Cock oder ähnliches. Also weiß sein wird einfach nicht markiert, was ja immer zeigt, dass es auch eine gewisse Norm darstellt. Also ich muss nicht explizit nach weißen Körpern suchen, um weiße Körper zu finden.
Wobei ich zum Beispiel auch schon White Trash als Label gesehen habe. So die Camper in den USA oder so.
Das existiert auch, aber natürlich nicht in dieser Menge. Ne? Also
absolut.
Ebony ist der zweit- oder drittbeliebteste Suchbegriff auf Pornhub. Also da sprechen wir echt von einer Masse. Also Ebony soll auch schwarz sein bezeichnen. Also man muss ganz klar sagen, im Porno werden rassistische Stereotype fortgeführt, die es schon seit 200 Jahren in der westlichen Gesellschaft gibt. Also das sind sehr offensichtlich Überbleibsel von der Kolonialzeit, Erzählungen über insbesondere hypersexuelle schwarze Männer, die Idee des großen schwarzen Penises, diese Form von einerseits sexueller Überlegenheit und andererseits Unterlegenheit, die damit markiert werden sollte. Das sind alles ganz alte Bilder. Das hat sich der Porno nicht ausgedacht, sondern er führt sie fort. Die Frage ist, wie problematisch wir das einstufen und wie wir sinnvoll damit umgehen können. Also das, finde ich, sind eigentlich die wichtigen Fragen. Denn Pornos sind ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, wir sehen darin die Rassismen, die auch Teil unserer Gesellschaft sind. Wenn wir zum Beispiel einen Porno verbieten, ändert das nichts an dem Rassismus, der vorhanden ist. Also es macht eigentlich nur etwas sichtbar, was ohnehin da ist. Das heißt, ich würde immer eher versuchen, an diesen Strukturen zu arbeiten.
Heißt das dann, es geht darum, sich klar zu sein, so eine Awareness zu schaffen, wenn es da zum Beispiel in einem schwarz-weißen Couple oder so ein Machtgefälle gibt, da eine Awareness für zu schaffen und weniger so dieses, das dürft ihr jetzt aber nicht mehr gucken?
Ich weiß nicht, ob zum Beispiel das Machtgefälle jetzt der relevante Aspekt ist. Und es kommt auch immer natürlich sehr darauf an, worüber wir sprechen. Rassismus ist natürlich ein großes Thema. Ich fokussiere mich jetzt auf die Fetischisierung schwarzer Männer, weil ich die tatsächlich am prävalentesten finde in der Mainstream-Porno-Industrie. Es ist einfach ein sehr großer Markt, etwas, was viel tausendfach jeden Tag angeklickt wird. Aber natürlich gibt es auch fetischisierende Darstellungen von asiatischen Menschen zum Beispiel, die aber ganz anders funktionieren. Also das heißt, wenn man wirklich ins Detail geht, müsste man das differenzierter angucken.
Da trifft es dann eher auch Frauen, ne, als Männer.
Richtig. Mhm. Und da wird dann auch wieder mit anderen Stereotypen gearbeitet. Und da wäre dann jetzt zum Beispiel eine immer submissive Rolle, weil du gerade das Machtgefälle angesprochen hast, auch Teil von so einer stereotypen Darstellung asiatischer Frauen. Da finde ich, gibt es ganz verschiedene eben drauf zu gucken. Also Awareness wäre für mich vor allen Dingen bei den KonsumentInnen, dass man reflektiert, warum erregen mich diese Inhalte? Mhm. Erregen die mich, weil ich es falsch finde? Erregen die mich, weil die meine rassistischen Werte gerade spiegeln? Kann ich das überhaupt benennen? Also darüber nachzudenken, sich darüber bewusst zu sein, finde ich wichtig.
Also jetzt nicht, dass es schlimm ist, wenn man auf Latinas oder Latinos steht und danach guckt, aber mal zu reflektieren, Moment, was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, genau, der Grat ist halt super schmal zwischen einer Vorliebe und einer problematischen Fetischisierung. Wo ziehe ich diese Linie? Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, mir wäre es lieber, die Menschen würden erstmal ihren Alltagsrassismus reflektieren, bevor sie den Pornokonsum angucken. Mhm. Also die Pornowelt ist ja insofern nochmal sehr komplex, wenn es um Themen wie Rassismus oder Sexismus geht, als dass unsere sexuellen Fantasien ganz oft nicht im Einklang mit unseren Werten sind. Also uns erregen ganz oft Sachen nicht, obwohl sie falsch sind, sondern weil sie falsch sind.
Das wollte ich gerade sagen, ist das nicht Teil ein bisschen auch von dem Reiz von Pornografie, dass da was Fiktionales passiert, was im Real Life vielleicht nicht so passiert?
Natürlich, wir sehen dort ja ganz viele Inhalte. Beispiel zum Beispiel der übergriffige Arzt. Das ist was, was sehr viele Menschen erregt, was sie aber natürlich nicht erleben möchten und was sie auch als falsches Verhalten empfinden würden in einer realen Situation. Da ist auch die Frage, darf das im Porno nicht gezeigt werden? Da würde ich relativ schnell sagen, doch darf es. Es ist ein Fantasieszenario und das ist sehr verbreitet. Trotzdem merke ich, dass ich da in der Bewertung von rassistischen Inhalten schneller eine Linie ziehe und strenger bin, was sicherlich aber auch daran liegt, dass ich eine weiße Person bin, die nicht von Rassismus betroffen ist und es sehr schwer finde, mich da in eine Position zu begeben, wo ich entscheide, wann etwas noch in Ordnung ist oder eben nicht. Mhm. Und sowieso finde ich die Strukturen im Zweifelsfall die wichtigere Frage. Also das zentrale Problem beim Porno, was ich sehe, ist, dass weiße Menschen Inhalte produzieren, in denen sie nicht weiße Menschen fetischisieren und die an weiße Menschen verkaufen. Also die, die auch den Profit damit machen, sind eben weiße Menschen. Mhm. Ich finde, das hat sehr viele Ebenen und das ist sehr komplex, weil die Frage ist, wo sind die Pornoplattformen in die Verantwortung zu ziehen, zum Beispiel in ihren Benennungen von Inhalten. Wo sind es die Menschen, die Pornos produzieren? Wie werden die Menschen am Set am Ende behandelt? Mhm. Also machen die Rassismuserfahrungen an diesem Set ja oder nein? Das kann ich natürlich im Inhalt überhaupt nicht ablesen. Also ich kann auch einen Inhalt, den ich als nicht fetischisierend wahrnehme, davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen trotzdem Rassismuserfahrungen machen in ihrem Arbeitsalltag, wie in jeder Industrie, natürlich hoch ist. Mhm.
Diese Rubrifizierung, ne? Latinos, Latinas, Asians und was hatten wir eben, Big Black Cock, BBC, würdest du dir wünschen, das machen ja fast alle Portale, würdest du dir da eher so eine Endkategorisierung wünschen?
Ja, auf jeden Fall. Man sieht das auf Pornoplattformen, die eher alternativen Porno, nenne ich es jetzt mal, anbieten, dass die dann zum Beispiel POC als Kategorie haben. So, ne? Also dieses Bedürfnis zu benennen und zu kategorisieren, das kann ich schon verstehen. Das hat auch Gründe für viele Porno-KonsumentInnen. Darin steckt auch das Bedürfnis, uns selbst im Porno zu finden. Ne? Also der beliebteste Suchbegriff auf Pornhub in Deutschland ist Deutsch. So, und das ist kein merkwürdiger Patriotismus, würde ich in dem Sinne unterstellen, sondern dieses Bedürfnis, die eigene Sprache irgendwie zu hören, Menschen zu finden, die dir vielleicht ähnlich sehen, Kontexte zu finden, die du kennst. Und das kann man in ganz vielen Ländern beobachten, dass die eigene Nationalität gesucht wird. Und auch in den Räumen, wo besonders viele schwarze Menschen wohnen, sei das in afrikanischen Staaten oder zum Beispiel in den Südstaaten der USA, ist auch der Suchbegriff, wie zum Beispiel Big Black Cock Ebony, also extrem beliebt, was in Teilen auch darin liegt, dass schwarze Menschen sich selbst im Porno suchen. Mhm. Aber die einzige Möglichkeit, sich zu finden, ist dann auf diese fetischisierenden Kategorien zu klicken, wo fetischisierende Inhalte zu finden sind. Ganz ähnlich übrigens mit Transpersonen. Da kann man ziemlich viele Parallelen ziehen. Es ist auch eine sehr beliebte Kategorie auf Pornhub und das ist auch etwas, was hauptsächlich von Cis-Hetero-Männern für Cis-Hetero-Männer kreiert wird. Einerseits schafft es Sichtbarkeit für Transpersonen und gibt manchen Transpersonen die Möglichkeit, sich wiederzufinden und andererseits begrenzt es sie eben auf eine fetischisierende Sichtweise auf sich selbst. Und das ist etwas, was eben für schwarze Menschen oder People of Color dann sehr ähnlich ist, dass es schwierig ist, nach Inhalten zu suchen, wo sie sich und ihren Phänotyp wiederfinden, aber eben nicht darauf reduziert und fetischisiert werden. Deswegen komplex.
Absolut. Danke an Madita Oeming. Wir sprechen später weiter und wir haben auch eine deutsche Darstellerin für diese Episode gefragt. Selber POC. Wie erlebt sie das als schwarze Person am Set zum Beispiel in der Branche? Genauer gesagt hat eine Stunde Liebe-Reporterin Hanna Ender sie recherchiert. Hanna, wen hast du da jetzt getroffen?
Das ist Josie Black. Wir haben uns digital getroffen und Josie Black ist die bekannteste afrodeutsche Pornodarstellerin in Deutschland. Mhm. Sie war zum Beispiel auch im letzten Jahr eines der Gesichter der Pornobranche, die für die Venusmesse werben. Also da sind ja immer so Plakate dann in der Stadt und da war sie drauf. Das war übrigens auch das erste Mal, dass dort eine schwarze Frau zu sehen war.
Was macht Josie? Wer ist sie?
Sie ist 30 Jahre alt, sie ist in Kamerun geboren, aber hier in Deutschland aufgewachsen und ja, sie arbeitet seit 10 Jahren als Darstellerin und Webcam-Girl, aber ist auch hinter den Kulissen sehr aktiv. Sie ist Produzentin, Regisseurin, Cutterin, Streamerin, also sehr, sehr viel unterwegs in der Branche. Aber angefangen hat sie eben als Pornodarstellerin und das war nicht leicht.
Wo ich angefangen habe, ganz am Anfang, vor 10 Jahren, habe ich schon gemerkt, dass die Nachfrage nach einer jungen, zierlichen, blonden Frau viel, viel höher war als natürlich einer vollbusigen, großen, schwarzen Frau. Heutzutage, 10 Jahre später, ist das komplett anders. In der ganzen Zeit habe ich mir eine große Fanbase aufgebaut von Menschen, die genau so eine Frau wie mich haben wollen.
Ja. Genau, also wie Josie Black erzählt hat, das hat sich auch verändert mittlerweile und sie dreht jetzt auch nicht nur in Deutschland, sondern auch international, also zum Beispiel bei US-amerikanischen Produktionen. Da sind schwarze Darstellerinnen auch mehr gefragt, weil die Nachfrage eben größer ist und in der internationalen Pornoszene, da bekommt sie, so hat sie mir das zum Beispiel erzählt, auch viel mehr Liebe und Zuspruch als in Deutschland.
Das heißt, hier in Deutschland hat sie als schwarze Frau bei den Drehs dann auch wirklich Rassismus erlebt?
Nein, also Josie Black sagt, dass sie an den Pornosets in Deutschland selbst noch keinen Rassismus erlebt hat, dafür aber ganz, ganz krass im Netz, also online, ne? Insbesondere auf ihren Social-Media-Kanälen und sogar in ihrer exklusiven Webcam.
Am Anfang war es ja auch so, dass sogar User, die bezahlt haben, um in meine Cam zu kommen, um mich dort anzufeinden. Also das war schon ein anderes Level. Und der Rassismus, den ich gespürt habe, als ich angefangen habe, war schon wirklich sehr, sehr, sehr heftig. Das hat dazu geführt, dass ich sehr oft geweint habe, dass ich sehr oft nicht arbeiten konnte, weil ich einfach mich sehr schlecht gefühlt habe oder gedacht habe, ich bin es nicht wert, ich bin doch nur die Schwarze, die wollen das nicht.
Ja, also wie wir gehört haben, übelster Rassismus, ja, mit all seinen Auswirkungen. Heute muss man sagen, hat Josie Black in der Pornobranche ein ganz anderes Standing. Ja, sie ist wirklich ein Star. Sie kann auch besser mit diesen Anfeindungen umgehen. Der Rassismus ist zwar immer noch präsent, aber nicht mehr so heftig wie zu ihren Anfangszeiten.
Mhm. Wie viele schwarze Darstellerinnen gibt es denn überhaupt? Also gibt es gerade jetzt aus Deutschland zum Beispiel noch mehr POC, die da in der Branche tätig sind?
Also kaum. Josie Black hat mir, glaube ich, noch eine andere Person genannt. Okay. Aber es ist halt so, ne, wie wir eben auch schon gehört haben, dass du als schwarze Darstellerin doppelt attackiert wirst. Ja, du bist eh schon diesem Sexismus ausgesetzt, weil du ja Pornos drehst. Mhm. Und dann kommt on top noch dieser Rassismus obendrauf. Das heißt, da muss man echt schon ein hartes Fell haben. Josie Black hat das auf jeden Fall. Ja, die ist echt tough drauf. Die ist auch lustig. Die hat viel Selbstbewusstsein. Das braucht man auch in der Branche.
Du hast doch eben gesagt, sie hat sich da weiterentwickelt, ist inzwischen auch Produzentin, steht also auch hinter der Kamera, dreht. Achtet sie denn da persönlich jetzt zum Beispiel auf Diversität, auf verschiedene Hautfarben zum Beispiel?
Ja, also sie würde es gerne. Sie versucht es zumindest. Sie hat mir auch gesagt, es ist ihr ein Anliegen, deutsche Pornos zu drehen, die diverser sind, die verschiedenste Hautfarben auch abbilden. Aber da gibt es ein Problem.
Ich würde sehr gerne viel mehr Frauen buchen, die dunkelhäutig sind. Es gibt einfach keine.
Genau, also wie sie sagt, das scheitert in der Praxis oft.
Krass. Schauen wir mal auf ein anderes Land, so, ich hätte fast gesagt, das Urland der Pornos. Zumindest hat es die größte Porno- und Sexindustrie, die USA. Wie ist es da mit Diversität, mit schwarzen DarstellerInnen? Wie sieht es aus?
Josie Black hat zu mir gesagt, der internationale bzw. US-amerikanische Markt ist sehr, sehr viel offener für schwarze Menschen, auch weil da die Nachfrage einfach größer ist. Ne? Ebony Porn, das Schlagwort für Porno mit schwarzen Menschen, das gehört da in den USA zu den 10 meistgesuchten Begriffen auf Porno-Webseiten. Und Josie Black hat mir auch gesagt, dass die Pornobranche vor allen Dingen seit Black Lives Matter einen Wandel durchmacht und auch diverser sein möchte. Ja, auch schwarze Pornostars erscheinen da zum Beispiel immer häufiger auf Titelblättern von Pornomagazinen. Aber sie sagt auch, dass es weiße DarstellerInnen natürlich nach wie vor viel, viel einfacher haben in der Branche, egal ob in den USA oder in Deutschland.
Wenn ich mich jetzt vergleichen müsste, ich in meiner Person, so wie ich jetzt bin, als weiße Frau, hätte ich definitiv viel mehr Buchungen mit meiner Reichweite, mit meinen Beziehungen, die ich habe, mit den Leuten, die ich halt auch kenne, weiß ich ganz klar, ich hätte viel, viel mehr Buchungen, wenn ich weiß wäre. Das stimmt.
Ja, bittere Erkenntnis, ne? Aber Josie Black sagt, durch ihre große Fanbase und Reichweite hat sie eben trotzdem die Möglichkeit, ihre eigene Gage sehr hoch anzusetzen. Und damit, so hat sie es mir zumindest gesagt, damit nicht jeder Trash-Produzent ankommt und mit ihr was Billiges drehen will.
Schauen wir mal auf die Bezahlung. Gibt es da eine Form von Diskriminierung aus? Also wie sieht es mit den Gagen von Pornodarstellerinnen aus, je nach Hautfarbe? Gibt es da Unterschiede?
Also Darstellerinnen wie Josie Black, die verhandeln ihre Preise selbst. Man kann sie dann eben buchen oder nicht. Aber ob es Unterschiede gibt in der Bezahlung, diese Frage habe ich auch mal in der Pornoszene gestellt. Und zwar an Jason Steele, der ist selbst auch Pornodarsteller aus Berlin. Er ist zwar weiß, aber schon seit über 10 Jahren im Business, hat also viel Erfahrung. Und der hat mir bestätigt, dass weiße Frauen, die mit schwarzen Männern drehen, quasi einen Bonus bekommen.
Ich habe irgendwann mal nach 10 Jahren Pornoindustrie begriffen, dass es für sogenannte Interracial-Videos mehr Gage an die Mädels gibt. Und da ist mir persönlich fast die Kinnlade runtergefallen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt auch mit vielen farbigen Darstellern, Cookie Ryan oder auch Dylan Brown oder auch Freddie Gong befreundet bin oder so. Ich kenne noch sehr viele einfach und also ich war entsetzt, als ich das gehört habe. Mehr Gage dafür, dass sie mit einem andersfarbigen Mann dreht, das fand ich extrem krass.
bei meiner Recherche ist mir das öfter aufgetaucht, mhm. also dieses Phänomen. Und Jason hat mir auch erzählt, dass er zum Beispiel auch Rassismus am Set mitbekommen hat durchaus. Allerdings war das bei Drehs in Osteuropa, da gab es dann so abfällige Bemerkungen von Darstellerinnen, ja, wenn sie zum Beispiel mit einem schwarzen Mann drehen sollten.
Also da gibt es dann wirklich ganz konkreten Rassismus auch am Set. Wir haben jetzt primär auf Frauen, weiblich gelesene Personen, Darstellerinnen geguckt. Wie sieht es eigentlich aus mit schwarzen Männern zum Beispiel? Also POC-Männer, sind die auch Rassismus ausgesetzt oder ist es da nicht so ein Thema? Haben die es da leichter im Porno-Business?
Also sie sind auch Rassismus ausgesetzt, aber sie haben es in gewisser Weise leichter als ihre weiblichen schwarzen Kolleginnen, weil die Nachfrage nach schwarzen Männern im Porno größer ist. Ne? Aber sie haben es eben auch nur dann leicht in der Branche, wenn sie den Stereotypen von schwarzen Männern entsprechen, die gefragt sind. Also Sixpack, durchtrainiert, riesengroßer Penis. Und die meisten Szenen in dieser Kategorie Interracial oder BBC, ne, Big Black Cock, sind dann vor allen Dingen, also wir sehen einen schwarzen Mann mit weißer Frau, wie man es zum Beispiel auf Webseiten wie Blacked sehen kann.
Also heißt dahinter und hinter diesem Erfolg sozusagen von trainierten schwarzen Männern ist eben dieses Klischee vom in Anführungsstrichen exotischen Muskelmann, der es ihr oder vielleicht auch ihm so richtig besorgt, in Anführungsstrichen.
Genau, das ist eigentlich das durchgängige Bild. Also da dominieren durchgehend muskulöse schwarze Männer mit riesen Penissen, die mit dünnen weißen Frauen Sex haben. Und du findest auf dieser ganzen Webseite keine einzige schwarze Frau zum Beispiel mit einem weißen Mann. Ne? Und diese sehr einseitige Darstellung, das ist auch was Josie Black stark kritisiert.
Für mich ist das klar eine Rassismus-Website, denn diese Website bucht erstens keine schwarzen Frauen, das ist Punkt eins. Zweitens dieses stereotypische, oh, ein großer schwarzer Mann besorgt es einer zierlichen weißen Frau, ist ja ganz klar, worauf die hinaus wollen. Also da muss man ja nicht groß nachdenken, ne?
Diese Website ist wirklich voll von Stereotypen. Also auch wenn man sich so die Storylines hinter den Pornos anguckt, ja, die schwarzen Darsteller, die stellen in diesen Pornos meistens Rapper, Basketballer, Thugs, Gangster oder Einbrecher dar. Also so die volle Bandbreite rassistischer Stereotype über schwarze Männer. Du findest hier zum Beispiel ganz sicher keinen schwarzen Anwalt oder Politiker oder einen Arzt, der Sex hat. Also ich habe keinen gefunden. Und die sind dann eben auch wirklich alle durchtrainiert mit Sixpack-Tattoo. Also da gibt es auch keinen Schwarzen mit Bauchansatz oder so.
Und wie ist das generell mit diesen, also es gibt ja diese Kategorien Interracial, Big Black Cock, Ebony. Würde sich Josie Black wünschen, diese Kategorisierung abzuschaffen? Also diese Schubladen, nach denen die Pornos sortiert sind, ist das für sie auch rassistisch?
Nein, also sie sagt, Sex mit Schwarzen, das sind halt Vorlieben von Menschen, übrigens ja auch unabhängig von deren Hautfarbe. Mhm. Also auch schwarze Menschen schauen ja vielleicht gerne Pornos mit Schwarzen. Und nur durch diese Kategorien sind ja diese Pornos auffindbar.
Es ist ja trotzdem noch eine Vorliebe. Es gibt ja ganz viele verschiedene Vorlieben, die man hat. Und wenn ich dann nicht mehr die Möglichkeit hätte, das einzugeben und nach dieser Kategorie zu suchen, wäre die Sichtbarkeit, würde drastisch nach unten gehen. So gesehen würde es uns eher schaden, finde ich, als förderlich sein. Denn die Menschen, die diese Vorliebe haben, hätten nicht mehr die Möglichkeit, diese Filme einfach so schnell zu finden.
Ja, Josie Black ist der Meinung, also man sollte diese Kategorien Interracial oder Ebony ruhig beibehalten, weil sonst schwarze DarstellerInnen noch weniger sichtbar wären. Okay. Trotzdem kämpft sie natürlich gegen Rassismus.
Also ein komplexes Thema, auch aus Sicht einer deutschen schwarzen Darstellerin. Danke, Hanna, für diese Infos.
Gerne.
Hanna ist übrigens selbst Historikerin und Amerikanistin mit Schwerpunkt Sexualgeschichte und African American History. Ein Vorwurf ist, dass vor allem weiße Menschen, Cis-Menschen solche Stereotype oder rassistischen Bilder schwarzer Menschen oder POC in Pornos konsumieren. Aber ist es wirklich so? Ich habe Pornoforscherin Mandita Oeming gefragt, gibt es überhaupt aus allen Weltregionen valide Daten und Auswertungen zum Pornokonsum, also zum Beispiel von Pornoportalen? Weiß sie zum Beispiel auch, welche Pornos, sagen wir mal, in Lagos in Nigeria geschaut werden?
Also diese Statistiken, die du gerade nennst, die zum Beispiel Pornhub jedes Jahr veröffentlicht, die sind weltweit. Also da gibt es Daten zu allen Ländern.
Auch Saudi-Arabien oder so?
Jein, also ich meine Länder, in denen natürlich Pornografie komplett illegal ist, was auf einige arabische Staaten zutrifft. China, Türkei, also wo einfach der Zugriff auf Internetinhalte sehr stark reguliert ist. da ist das natürlich schwierig. Mhm. Sowieso sind das natürlich keine Daten, also das sind keine seriös erhobenen empirischen Zahlen, sondern das ist ja vor allen Dingen ein Marketing-Gag von einem großen Unternehmen. Deswegen muss man das mit Vorsicht genießen. Leider greifen aber auch Forschende immer wieder darauf zurück, weil es einfach nicht die entsprechenden Studien gibt. Es gibt leider ganz wenig inhaltsbezogene Forschung, was auch dieses Thema so schwierig empirisch zu beantworten macht. Also ich hätte sehr gerne eine Studie, wo ich zum Beispiel sehe, gucken rassistische Menschen auch rassistische Inhalte oder nicht? Oder ist das gerade etwas, was antirassistisch tickende Personen erregt, weil es eben im Konflikt mit ihren eigenen Werten steht? Das heißt, auch ich kann da größtenteils nur spekulieren oder mir Zusammenhänge suchen. Punkt.
Okay. Was bedeutet das jetzt für uns Konsumentinnen und Konsumenten? Es geht einfach darum, eine gewisse Awareness zu entwickeln, aber jetzt auch nicht zu sagen, oh Gott, das ist jetzt böse, weil ne, in bestimmten Kontexten ist es so oder so. Oder was würdest du uns raten?
Ich bin da grundsätzlich in einem Zwiespalt, weil einerseits geht es mir darum, den Charme und die Schuldgefühle aus dem Pornogucken rauszunehmen und auch zu sagen, entspannt euch, irgendwie Pornos sind eine Welt für sich, sexuelle Fantasien funktionieren total komplex und in der Fantasie ist erstmal alles okay. So, das sind fiktive Szenarien. Aber natürlich muss da an bestimmten Stellen irgendwie eine Grenze gezogen werden. Wo genau die verläuft, finde ich total schwierig zu beantworten. Also da finde ich mich selbst in der Bewertungsunsicherheit. Wichtig finde ich auf jeden Fall, es zu reflektieren, darüber nachzudenken, mir auch gut zu überlegen, wen ich unterstützen will. Also ich plädiere ja immer sehr dafür, für Pornos zu bezahlen. Und da wäre zum Beispiel die Frage, jetzt eine Seite wie Black.com zum Beispiel, deren gesamtes Geschäftsmodell darauf basiert, schwarze Männerkörper zu fetischisieren, möchte ich für die bezahlen. So. Und das wäre zum Beispiel für mich auch nochmal ein anderer Schritt, wirklich zu überlegen, wer produziert diese Inhalte und wem gebe ich damit mein Geld? Und das ist auch ein Grund dafür, weswegen ich so wichtig für unsere Pornos zu bezahlen, weil ich dann nämlich darüber nachdenke. Wenn ich einfach nur auf irgendeinen random Pornhub-Clip draufklicke, denke ich nicht darüber nach und weiß oft auch gar nicht, wer hat denn eigentlich produziert. Ich finde es auch total wichtig, Performenden zuzuhören. Also jetzt gerade während der Pandemie gab es sehr viele Stimmen aus der Industrie, die über Rassismus in den Strukturen gesprochen haben oder an Sets. Also sich auch einfach ein bisschen schlau zu machen, welche Inhalte promoten die Leute selbst, weil sie vielleicht auch gerne gedreht haben, welche nicht. Mhm. Grundsätzlich finde ich aber, sich jetzt einfach nur verbieten, einen bestimmten Inhalt anzugucken und dann nicht weiter drüber nachzudenken, das hilft tatsächlich niemandem.
Wie nimmst du das denn wahr in dieser alternativen Pornoszene oder feministischen Pornoszene? Erika Lass ist ja nur ein Begriff. Es ist da doch schon in den letzten Jahren ja einiges passiert. Es sind Labels auf den Markt gekommen. Hast du den Eindruck, das ist schon stereotypfrei oder das geht ein Stück weit vielleicht auch gar nicht?
Jein. Also natürlich ist in diesen Kreisen der alternativen Pornoszene ein größeres Bewusstsein, auch mehr Vielfalt. Nichtsdestotrotz sind auch kleine Studios oder so meistens in den Händen weißer Personen. Die AkteurInnen, die irgendwie in den Medien sichtbar sind, sind sehr häufig weiß. Also das lässt sich natürlich auch nicht entziehen von einer weiß dominierten Gesellschaft und Menschen, die auch rassistisch sozialisiert worden sind. Also zu denken, dass das da völlig ausgeblendet ist, würde ich für einen zu schönen Blick halten. Aber es gehört eben nicht so standardmäßig zum Geschäftsmodell mit diesen fetischisierenden Bildern zu arbeiten. Und man kann eben auch viele Gegenbeispiele finden von zum Beispiel, also wenn dieses Argument immer wieder gebracht wird, dass einfach dieser visuelle Kontrast von sehr dunkler und sehr heller Haut quasi irgendwas mit Menschen macht, dass das ästhetischen Anspruch hat. Und damit kann man aber natürlich spielen, ohne Menschen zu fetischisieren und auf diese Hautfarbe zu reduzieren. So. Und da Beispiele zu sehen, wo auch damit gebrochen wird, das denke ich, macht schon viel mit Menschen. Und das ist genau diese Vielfalt von Bildern, die ich mir wünschen würde, wenn wir von Geschlechterrollen zum Beispiel sprechen und Machtdynamiken genauso. Also je mehr unterschiedliche Bilder da sind, desto weniger problematisch ist es, dass die gibt, die vielleicht Rollenklischees entsprechen.
Das heißt, ich nehme mit, wenn ich mich jetzt mal in die Rolle des Konsumenten versetze sozusagen, Vorlieben sind okay, man darf auf große Brüste stehen oder auf Latinos, Latinas, aber ich sollte in dem Moment einfach mal überlegen, Moment mal, wenn es zu viel Klischees und wenn da einfach eine Rassifizierung stattfindet sozusagen. Und da sollte ich dann doch mal drüber nachdenken.
Ja, und vor allen Dingen auch, wessen Inhalte konsumiere ich da und profitieren nur weiße Menschen davon, dass ich gerne da draufklicke oder nicht. Allgemein, wir brauchen einfach einen viel bewussteren Pornokonsum. Das ist etwas, was ganz viele Menschen machen, ohne darüber nachzudenken. Egal, ob es da um rassismuskritische, sexismuskritische, kapitalismuskritische oder anderweitige Sichtweisen geht, das fehlt einfach. Also wir sehen uns dann nicht so in der Verantwortung als KonsumentInnen und dabei haben wir eigentlich sehr viel Konsummacht zu bestimmen, welche Inhalte es gibt und welche nicht. Und die Pornoindustrie tickt sehr einfach. Was geklickt wird, wird produziert. Das heißt, wenn etwas viel produziert wird, dann müssen wir da immer auf uns auch zurückschließen, dass wir das viel nachfragen und das viel klicken. Also die Idee, dass unsere reinen Fantasien korrumpiert werden von der bösen Pornoindustrie, die sich irgendwelche Szenarien aus einem Vakuum ausdenkt, das ist einfach eine Fehlvorstellung.
Ganz lieben Dank an Madita Oeming, Kulturwissenschaftlerin aus Göttingen. Sie ist eine der wenigen Personen, die in Deutschland wissenschaftlich zu Pornos forschen. Und auch geforscht, journalistisch recherchiert, hat die letzten Woche meine Kollegin Hanna Ender online im Netz auf Portalen zum Thema Kopftuch- oder Hijab-Pornos. Denn es gibt auf Pornoportalen ein Phänomen namens eben Hijab oder Muslim-Porn. Diese Filmchen, die sind da einsortiert zum Teil unter Kategorien wie Refugees. Hanna Ender, nochmal aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team. Was ist das bitte für Content?
Ja, also Refugee-Porn würde man wahrscheinlich ins Deutsche übersetzen mit in Anführungsstrichen Flüchtlingsporno und Hijab-Porn mit in Anführungsstrichen Kopftuch-Porno. Also anders als beim Porno mit schwarzen DarstellerInnen haben wir hier eine Darstellerin, die durch ein Kopftuch als vermeintlich muslimisch gekennzeichnet wird.
Und das Ganze ist wahrscheinlich Fiktion, das heißt, das sind nicht zwangsläufig auch wirklich Musliminnen zu sehen in diesem Film.
Nee, genau, in den meisten Fällen eben überhaupt nicht. Mia Khalifa ist zum Beispiel die bekannteste Pornodarstellerin dieses Genres. Sie kommt zwar aus dem Libanon, also aus dem arabischen Raum, ist aber eigentlich Christin. Und ja, in den meisten Fällen sind diese Darstellerinnen eben nicht Muslima, sollen aber durch das Tragen dieses Kopftuches eine darstellen.
Also schon sehr, sehr, sehr Klischee-Darstellung.
Ja, auf jeden Fall. Auch das Setting dieser Pornos ist sehr klischeebehaftet. Es spielt oft in Anführungsstrichen im Orient. Wir sehen Wüste. Wir sehen Frauen, die den Hijab tragen oder verschleiert sind. Und dann ist die Storyline halt meistens so, es gibt einen Soldaten oder GI, der Sex mit der Darstellerin hat. Der ist meistens weiß, kann aber auch schwarz sein. Aber natürlich geht es hier in erster Linie um Macht, Dominanz und so eine Art Besatzungsfantasie. Aber Hijab-Porn kann zum Beispiel auch bei uns im Alltag spielen. Das Machtgefälle ist ähnlich. Also es geht auch um soziale, ökonomische Ungleichheit. Meist werden muslimische Frauen dargestellt als Putzfrauen, als Haushälterinnen, ja, die mit einem westlichen Mann Sex hat.
Ist das dann wirklich jetzt Rassismus oder nicht? Ist das eine Fantasie? Ist das eine Vorliebe? Ist es vielleicht auch Spielen mit dem Tabu? Also ich glaube, es ist gar nicht so leicht zu sagen, was das ist, oder?
Genau, weil eben hin und wieder gibt es eben auch schwarze Männer als Darsteller. Aber was schon wesentlich ist bei diesem Film, ist dieses Machtgefälle, von dem ich gesprochen habe. Das ist fast immer da. Und das Besondere und auch Absurde an all diesen Pornos ist, die Frau ist beim Sex komplett nackt. Aber das Kopftuch bleibt an. Also das fand ich beim Gucken total faszinierend, irritierend. Und na klar, das ist auf jeden Fall eine Fetischisierung des Kopftuchs.
Und dann eben auch ein Spiel damit, das ist was Verbotenes, das ist vielleicht auch ein Tabubruch, ne, irgendwo.
Genau, Fetisch, Tabubruch, you name it. Claude Kempen hat Islamwissenschaften studiert und sich mit antimuslimischem Rassismus und Sexismus beschäftigt. Und für eine Untersuchung hat sich Claude Kempen über ein Dutzend Hijab- und Refugee-Porn-Filme angeschaut und sieht in Hijab-Porn ja, so eine männliche Enthüllungsfantasie und Tabubruch zugleich.
Diese Obsession mit körperlicher Entblößung, also Nacktheit, bei gleichzeitiger Kopfbedeckung deutet darauf hin, dass es dann doch ein Spannungsverhältnis ausgetragen wird. Oder diese Entblößung gilt dann nur interessant in Beziehung dazu, dass das erstmal das Kopftuch anbleibt. Und dabei geht es vielleicht auch um Fantasien eines Tabubruchs, die so mit einer imaginierten muslimischen Religiosität und Pietät nicht einhergehen. Wo diese Religiosität mit einer aktiven Sexualität vielleicht dann unvereinbar scheint für Menschen.
Genau, also der maximale Tabubruch durch eine verschleierte Muslima, die Sex hat.
Weil wir jetzt erstmal im Westen tendenziell so mit Kopftuch sowas assoziieren wie Keuschheit oder eben Asexuelles irgendwie.
Genau, also damit verbinden wir eben Keuschheit oder zumindest keinen außerehelichen Sex und erst recht kein Porno. Also Porno, Sex und Kopftuch scheinen sich diametral gegenüberzustehen. Und das macht für viele wohl dieses Faszinierende, dieses Spannende aus. Und noch ein interessanter Aspekt, der mir auch aufgefallen ist, den Claude Kempen bei der Analyse entdeckt hat. Die Männer in diesen Filmen sind dort meistens nicht zu sehen. Oder aber ganz oft sind diese Gesichter sogar geblurrt. Und ich habe mich so gefragt, warum das so ist. Mhm. Ist das vielleicht irgendwie eine Angst, dass die islamische Community böse wird? Mhm. Oder, also Claude Kempen sagt, das kann ein Hinweis sein, dass sich die Darsteller vielleicht auch ihrer Problematik bewusst sind.
Mhm. Und da nicht erkennbar sein wollen deswegen.
Genau.
Und das Spiel mit diesem Kopftuch in Pornos ist das eine. Es gibt dann aber noch eine weitere Kategorie oder eine ähnliche Kategorie. Die heißt Refugee Porn. Was bitte steckt hinter Refugee Porn?
Das ist auch ein Teil, so eine Unterkategorie vom Hijab-Porn, weil wir auch Frauen sehen mit Kopftüchern. Aber wir haben eben auch ein soziales Machtgefälle und es werden noch mehr, würde ich sagen, rassistische Klischees bedient. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wir sehen eine illegal muslimische Geflüchtete in einer europäischen Stadt, Papiere oder Geld braucht oder auch eine Unterkunft und das eben gegen Sex erhält. Ne? Und diese Abhängigkeitsverhältnisse werden dann insbesondere im Refugee-Porn sehr, sehr sichtbar gemacht und sind auch gewollt, sagt Claude Kempen.
Also im Grunde sind die Szenarien dann so, dass es eine Transaktion dargestellt wird, ein Austausch von Sex gegen materielle und überlebenswichtige Dinge. Also zum Beispiel, dass sie einen Job oder eine Wohnung sucht oder dass sie einen Pass braucht. Dabei werden dann die in Anführungsstrichen Musliminnen in dem Film gehorsam und unterwürfig dargestellt und natürlich sind sie auch sehr vulnerabel. In vulnerablen Situationen, wo sie in Abhängigkeit geraten zu weißen Männern, die ihnen überlebenswichtige Dienste auch verweigern können.
Also das ökonomische und soziale Machtgefälle ist hier so Teil der ganzen Storyline. Ich habe zum Beispiel auch ein Porno gesehen, der das Thema illegale Migration aufgreift. Ja, Flüchtlingsmädchen am Straßenrand in Anführungsstrichen. Mhm. Gegen einen Blowjob wird diese Frau dann laufen gelassen und ja nicht der Polizei übergeben.
Das sind ja schon krasse Geschichten. Jetzt hast du mit ExpertInnen gesprochen, aber du hast eben diese Sachen dir auch angeschaut.
Ja.
Was hat das mit dir gemacht? War das schon krass?
Ja, also ich fand das teilweise echt hart zu gucken, ne? Weil das sind ja erschreckenderweise ganz reale Szenarien für Frauen, die auf der Flucht sind, die da eben in diesen Pornos irgendwie so nachgespielt werden.
Das heißt, und es gibt diese Übergriffe ja wirklich, ne?
Also richtig, auch genau. Leben, ja. Also Frauen auf der Flucht werden sexuell missbraucht. Das ist nicht nur eine Storyline im Porno, sondern leider auch im Leben von vielen Frauen auf der Flucht. Und dann liest du halt diese ganzen Titel, ne? Echtes syrisches Flüchtlingsmädchen nimmt Geld für Sex. Oh, ich fand es extrem schwer zu ertragen. Und dann immer diese Geschichten von Schutz- und hilfsbedürftigen Frauen, das fand ich schon extrem heftig. Und Claude Kempen sagt eben auch, dass viele Szenen von Männern in diesen Pornos an Szenen von einem Sklavenmarkt erinnern.
Eben auch, weil sie ja Wörter wie Meat in den Mund nehmen und weil sie auch dazu eben bestimmte Dinge sagen, wie zum Beispiel look at this or look at that oder it's a good product in a way. Ein hochwertiges Produkt. Also es hat eine entmenschlichende Komponente und der Entblößung einer Person, die eigentlich in unseren westlichen Imaginativ nicht entblößt werden will oder sollte.
Genau, und seit dem Ukraine-Krieg gibt es übrigens auch Pornos mit Titeln wie Ukrainisches Mädchen braucht Hilfe. Also generell geht es beim Refugee-Porn um ja so eine Fetischisierung von geflüchteten Frauen, wo Macht, Dominanz, soziale Ungleichheit und Abhängigkeit eine ganz große Rolle spielen.
Du hast jetzt vor allen Dingen davon gesprochen, dass Frauen fetischisiert werden, geflüchtete Frauen. Wie ist das, wenn wir jetzt auf Männer gucken, männliche Geflüchtete im Heteroporno, aber auch im Gay-Porn zum Beispiel?
Ja, die gibt es auch. Da wird dann zum Beispiel auch dieser Begriff Refugees Welcome komplett sexualisiert.
Okay.
Also ne, es geht um die Hilfsbereitschaft der Deutschen aus der Flüchtlingskrise 2015. Die finden wir im Porno wieder und dann ist der Kontext meistens so, ja, wir sehen deutsche Frauen, oft auch MILFs.
Also MILFs sind die etwas älteren, aber die meisten
richtig
werden das wissen.
Ja, genau, okay. Die in einem Flüchtlingsheim arbeiten oder zum Beispiel in ihrer Wohnung einen Flüchtling aufnehmen und ganz gierig auf Sex mit ihnen sind. Ja, also das heißt, wir haben auch wieder diese Fetischisierung von schwarzen, in Anführungsstrichen exotischen Männern. Natürlich meistens alle wieder mit einem außergewöhnlich großen Penis und die Titel sind dann auch so Euro-Milfs begrüßen Flüchtlinge oder Slutty Caregiver takes her job a bit too serious and fucks a refugee.
Also Slutty Caregiver, das klingt ja auch irgendwie schon mal sehr, sehr problematisch, finde ich, vom Wording alleine.
Ja, total. Oder? Und vor allem fand ich auch kritisch, dass hier sozusagen so eine menschliche Hilfsbereitschaft so komplett sexualisiert wird. Also um es platt auszudrücken, ne? Diese ganzen ehrenamtlichen Frauen, die sich um Flüchtlinge kümmern, na, denen geht's doch nur um das eine. Ne? Und gleichzeitig findet eben diese totale Objektivität von Geflüchteten in ihren Körpern statt. Was ich interessant fand, ich habe dieses Phänomen aber auch im Gay-Porn gefunden und sogar bei Erika Lust, ja, die sich ja als feministische Pornoproduzentin versteht.
Aber da gibt es auch diese Rollengeschichten so ein bisschen angedeutet.
Ja, so ein bisschen. Also sie hat auch einen Film gedreht mit dem Titel Refugees Welcome, wo sich so ein junger, zierlicher, schüchterner Syrer durch den Sex mit einem starken, weißen, schwulen Mann quasi outet. Und durch ihn auch so zum ersten Mal erfüllenden Sex mit einem Mann erleben kann, fand ich jetzt auch so sehr stereotypisch, muss ich sagen.
Dieses Genre oder als fast ja eigene Rubrik, dieses Refugee-Porn, seit wann boomt das eigentlich so? Oder seit wann ist das überhaupt da?
Ja, schon seit einigen Jahren. Recherchen von Zeit Online haben gezeigt, dass das Phänomen der in Anführungsstrichen Flüchtlingspornografie seit 2015 in Deutschland und in vielen anderen europäischen Gesellschaften populär geworden ist. Also in dem Jahr, in dem sehr, sehr viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind und Angela Merkel diesen berühmten Satz sagt, wir schaffen das.
Okay, das heißt, es hängt wirklich mit diesen Bewegungen, mit dieser in Anführungsstrichen Flüchtlingskrise 2015 zusammen. Das war präsent und hat sich dann auch auf das Porno-Business ausgewirkt.
Genau, genau. Und der Politikwissenschaftler und Journalist Mohamed Amjahid, der für die Zeit recherchiert hat, der hat auch herausgefunden, dass zum Höhepunkt der Migration, also so 2015, 2016, mit Abstand die meisten Menschen in Deutschland nach Refugee-Porn gesucht haben. Ja? Er hat dafür gemeinsam mit Statistikern die Suchanfragen ausgewertet und herausgefunden, eben die Nachfrage nach Refugee-Porn steigt also besonders dann, wenn das Thema auch sehr präsent in den Medien, in der Gesellschaft ist. Mhm. Und umgekehrt reagiert die Branche auch immer sehr schnell. Also Pornos orientieren sich oft am Nachrichtengeschehen.
Man sagt ja auch, dass es ein Technologietreiber in vielen Bereichen sind, ist sozusagen diese Industrie besonders weit vorne. Das heißt ja vielleicht, auch wenn es jetzt nochmal neue Bewegungen gibt, dass das Thema auch wieder mehr nachgefragt wird. Jetzt hast du sehr überwirklich, ich weiß es ja, wir waren ja viel in Kontakt, über viele Wochen, fast schon Monate zu diesem Thema recherchiert. Was bleibt? Vielleicht auch was konntest du nicht klären?
Zu viele Dinge.
Okay.
Also es gibt einfach noch viel, viel zu wenig Forschung zu dem Thema und die konzentriert sich vor allen Dingen auch mal auf den weißen Cis-Mann in Anführungsstrichen als Konsumenten. Aber es wäre mal interessant, sich so statistische Daten anzugucken. Ne? Wer guckt wirklich Hijab und Refugee-Porn? Das wissen wir ja gar nicht, wer da hinterm Bildschirm sitzt.
Wie viele Frauen vielleicht sogar? Ja, wer weiß.
Vielleicht, ja. ForscherInnen suggerieren ja oft, dass diese Pornos für ein überwiegend weißes Publikum produziert werden. Das deutet sich zumindest oft in den wissenschaftlichen Texten an, die man liest. Aber trotzdem konsumieren ja auch muslimische und oder schwarze Menschen überall auf der Erde Pornos. Und da wäre es einfach mal spannend, das mal genauer zu untersuchen. Wer schaut sich da eigentlich was an?
Was gucken Leute, die selbst schwarz sind zum Beispiel hierzulande? Aber ich denke mal, in manchen Ländern ist es auch schwierig rauszufinden. Wenn Pornografie grundsätzlich verboten ist, kannst du da auch schwer zu forschen, ne?
Genau, aber man könnte ja auch gucken, welche Menschen mit muslimischem Background gucken sich hier im Westen oder in Europa welche Pornos an, welche Vorlieben haben die. Das wäre einfach mal spannend zu wissen.
Hanna Ender war das aus dem Eine Stunde Liebe-Team. Über die, ja, nicht so vielen, aber wenigen Fakten zu Rassismus und Pornografie hat sie zusammengetragen. Danke dir ganz, ganz herzlich.
Gerne.
Und ich danke euch, dass ihr bis hier zugehört habt. Seien wir mal ehrlich, zu einem so fucking komplexen und vielschichtigen Thema wie Rassismus in Pornografie. Wo sie anfängt, wo nicht, das ist vielleicht auch individuell unterschiedlich zu deuten. Aber ich nehme aus dieser Episode auf jeden Fall mit, dass es darum geht, das mal zu reflektieren, dahinter zu schauen, aware für Rassismus zu werden, für solche Stereotype. Und dass es verdammt wichtig ist, fiktionale Pornos, sexuelle Fantasien, die ja völlig in Ordnung sind, nicht mit dem Real Life zu verwechseln. Ja, dass wir nicht irgendwann anfangen, schwarze Menschen oder trans oder wen auch immer so in alltäglichen Begegnungen zu sexualisieren oder fetischisieren. Wie seht ihr das? Schreibt gerne an mail@deutschlandfunknova.de, was ihr zu dem Thema denkt oder wenn ihr noch Wünsche habt für Themen hier in Eine Stunde Liebe. Und jetzt ein kleines Sorry an die Leute, die aufs Liebestagebuch gewartet haben. Das hat es einfach nicht mehr in diese Episode geschafft. Es war einfach zu voll. Nächste Woche wieder ein Liebestagebuch. Ich sag danke fürs Lauschen. Ich bin Till Opitz. Tschüss und bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. deine Podcasts.